reinkommen. Die Bibel bleibt eigentlich nie ohne. Obwohl wir jetzt mit dem Buch Levitikus anfangen, wo es auf den ersten Blick hauptsächlich um kultische Dinge geht und gerade eben auch in unserem heutigen Abschnitt eine lange Liste von Opfern. Und die Hauptsache soll wirklich sein, zu sehen, welche Arten von Opfer es gibt und besonders auch nachher zwei klassische Autoren zu hören, was denn die Bedeutung der Opfer ist. Aber zunächst wollte ich mal anfangen, wo wir letztes Mal aufgehört hatten, nämlich mit der Szene, wo die Wolke Gottes das Bundeszelt, vor allen Dingen das Allerheiligste. Meine Katzen streiten gerade. Das Bundeszelt und vor allem das Allerheiligste erfüllt und Mose nicht hineingehen kann deswegen. Und ja, das Buch Levitikus beginnt ja, darum heißt es auf Hebräisch Vayikra, und er rief, nämlich Gott zu Mose. Und das ist jetzt genau der Übergang, dass er ja hineinkommen kann. Und dazu schreibt Rashi, und er rief Mose zu. Allen Reden, allen Worten und allen Anweisungen ging der Ruf voran. Also Rashi sagt hier, es wird hier einmal ausdrücklich gesagt, und er, also Gott rief, was wirklich später nie wieder gesagt wird. Aber er schließt daraus, dass in allen weiteren Texten, wo es später heißen wird, und er sprach zu Mose zunächst, dass der Anruf da ist. Also das meint er damit. Allen Reden, allen Worten und allen Anweisungen ging der Ruf voran, eine Sprache der Liebe, eine Sprache, die die Dienstengel benutzen, wie es heißt. Das ist in der Gottesoffenbarung von Jesaja mit dem dreimal heilig, und sie riefen einander zu. Aber den Propheten der Völker der Welt hat er sich in zufälliger Sprache offenbart, in unreiner Sprache, wie es heißt, in Numeri 23. Und es ereignete sich, dass Gott Bileam erschien. Den Propheten Bileam, der in einem ganzen Abschnitt auftritt, werden wir uns dann ja auch noch, wenn wir bis Numeri kommen, ausführlicher widmen. Ja, und was kann man weiter zu diesem Ausdruck sagen? Und er rief Mose zu, die Stimme geht hervor und kommt bis zu seinen Ohren, aber ganz Israel hören sie nicht. Weil es eben eindrücklich heißt, und er sprach zu ihm. Und auch, um Aaron herauszunehmen. Rabbi Judah ben Batera sagt, 13 Worte wurden in der Tora Mose und Aaron gesagt. Wo es also heißt, und Gott sprach zu Mose und Aaron. Das sind also 13 Mal. Und ihnen gegenüber wurden 13 Herausnehmungen gesagt. Also so eben wie hier das ausdrücklich gesagt wird, er sprach zu Mose. Und man in Klammern denken muss und nicht auch zu Aaron. Um dich zu lehren, dass sie nicht Aaron gesagt wurden, sondern Mose, damit er sie Aaron sage. Und dann geht es weiter im Vers aus dem Begegnungszelt. Das lehrt, dass die Stimme aufhörte und nicht aus dem Zelt herausging. Also eigentlich dreht Rashi das hier um. Wir werden nachher noch andere Auslegungen haben, wo ihm gesagt wird, es ist die Stimme, die vom Begegnungszelt ausgeht, aber er dreht es eigentlich genauso um, sie ging nicht weiter hinaus als bis zu dem Begegnungszelt. Also das lehrt, dass die Stimme aufhörte und nicht aus dem Zelt herausging. Und damit vergleicht er Ezechiel 10, und die Stimme der Flügel der Cherubim wurde bis in den äußeren Hof gehört. Jetzt ist die Frage, wie kann das sein? Kann es sein, dass die Stimme leise war? Die Schrift sagt, wie die Stimme El Shaddais, also des kräftigen Gottes, wenn er spricht. Warum heißt es dann bis in den äußeren Hof? Weil sie aufhörte, als sie dahin kam. Und Jeschaja Olajbowitsch, den wir ja schon ganz gut kennen, bringt ja auch in Bezug auf diese Stimme, die aufhört am Rande des Bundeszeltes, bringt auch wieder seine typische Erklärung, dass der Glauben eben etwas ist, was dem Menschen nicht von Natur gegeben ist. Der Mensch nimmt das Joch der Tora und der Gebote nicht auf sich, weil seine Stimme zu ihm dringt, sondern seine Stimme dringt zu ihm, wenn er das Joch der Tora und der Gebote auf sich nimmt. Der Mensch kommt nur zum Glauben, wenn er sich entscheidet, das Begegnungszelt zu betreten. Wenn er es nicht tut, hört er seine Stimme nicht, auch wenn diese Stimme in der ganzen Welt donnert. Ja, eine weitere Erklärung von Raschis Enkel Raschbam, und er rief Mose zu, weil es oben am Ende des Buches Exodus heißt, und Mose konnte nicht in das Begegnungszelt kommen. Daher rief der Heilige, gepriesen sei er, ihn aus dem Begegnungszelt. Und jetzt eigentlich im Gegensatz zu seinem Großvater sagt er, aus dem Begegnungszelt bezieht sich auf und er rief. Wie auch schon vorher in Exodus 19 bei der Offenbarung am Sinai. Und er rief ihm zu vom Berg und sagte. Dann haben wir die Erklärung von Ramban. Die Schrift sagt hier, und er rief Mose zu und er sprach zu ihm. Und so ist es nicht an anderen Stellen. Eben, dass er Mose anruft, wird nirgendwo bei all dem Reden, die Gott mit Mose hat, wird das nie wieder gesagt. Und so ist es nicht an den anderen Stellen, da Mose nicht in das Begegnungszelt kommen und sich dem Ort, wo Gott sich befand, nähern konnte. Erst durch den Ruf, mit dem er ihn rief. Denn Mose wurde bereits gesagt, ich werde von über der Sühneplatte mit dir reden, wo ich dir begegnen werde. Und da er wusste, dass er, der über den Cherubim sitzt, dort ist, fürchtete er sich, auch nur in das Zelt zu kommen, bis er ihm zurief, wie es am Berg Sinai war, wo es heißt, und er rief Mose am siebten Tag aus der Wolke zu. Und dann durfte Mose auf den Sinai hinaufsteigen. Und noch ein bisschen ausführlicher, also diese Spannung zwischen hineingehen und nicht hineingehen, bezieht sich vorne drauf. Und er rief Mose zu, immer aus der Wolke, wie am Berg Sinai, wie es heißt. Und er rief Mose am siebten Tag aus der Wolke zu. Denn er, Mose, trat nie ohne Erlaubnis ein. Aus dem Begegnungszelt, dass damals Mose das Begegnungszelt nicht betreten hat, solange seine Herrlichkeit dort war. Und das war an dem Tag, an dem Mose die Errichtung des Heiligtums beendete und seine Herrlichkeit herabstieg, um den Ort und seine Diener zu heiligen, wie es heißt, und ich werde dort den Kindern Israels begegnen, und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. Und ich werde das Begegnungszelt, den Altar und Aaron und seine Söhne heiligen. Aber ab dem ersten Tag betrat Mose das Begegnungszelt vor dem Vorhang. Und das erging an ihn, das Wort erging an ihn von über der Sühneplatte, wie es heißt. Und wenn Mose in das Begegnungszelt kam, um mit ihm zu sprechen, hörte er die Stimme zu ihm sprechen von über der Sühneplatte. Also die Erklärung von Sforno ist so, als es eigentlich etwas Einmaliges war, eben bei der Einweihung des Heiligtums, dass Mose überhaupt nicht in das Zelt hineingehen konnte. Und von da an kann er immer in das Zelt gehen, aber ist halt vor dem Vorhang, der das Heiligste von dem Allerheiligsten trennt. Und Gott spricht letztlich von hinter dem Vorhang, von der Sühneplatte, über der Bundeslade zu ihm. Ja, das sind hier die Erklärungen zum Beginn von Levitikus. Sind da Fragen, Anmerkungen zu? Ja, Herr Müller.
Warum heißt diese Kaporet, warum heißt die Sühneplatte? Das
Weil
ist doch
in
der
Kaporet
Vorhang.
die Wortwurzel Kapare Sühnen drin steht. Das
Aber es handelt sich doch um den Vorhang, der vor dem Toraschrein
Nein, das sind zwei
hängt.
verschiedene Dinge. Der Vorhang ist vor dem der Bundeslade mit den Tafeln und auf der Lade befindet sich die Platte, über der sich dann die Cherubim erheben.
Ach so.
Das heißt, er geht ja auf zwei Dinge ein. Eben der Ort, von dem Gott spricht, ist die Sühneplatte, so wie Gott es auch angekündigt hatte, dass er dort. Das hatten wir bei Ramban, er zitiert da Exodus 25, 22, wo steht, und ich werde von über der Sühneplatte mit dir reden. Man muss sich die in gewisser Weise zusammen mit der Bundeslade als Gottes Thronsessel vorstehen, auf dem er symbolisch gesehen ruht. Aber das ist eben nicht etwas, was Mose direkt sehen kann, sondern da ist noch der trennende Vorhang zwischen der Lade mit der Sühneplatte und dem Heiligtum, was vor der Sühneplatte ist. Also wenn wir dann ja noch in Levitikus 16 den Ritus des Versöhnungstages haben, wo ja einmal im Jahr der hohe Priester ja
Ja.
hineingehen darf. Aber das ist eben die große Ausnahme.
Ach so. Ja, das verstehe ich. Dankeschön.
Ja, Herr Schobes.
In meiner Bibelübersetzung steht Gnadenstuhl. Ist das dasselbe?
Ja, das ist Luthers klassische Übersetzung. Und die natürlich in dem, was als Sühnen etwas sieht, eben vielleicht will er auch den Aspekt bringen, dass Sühnen nicht etwas Automatisches ist, sondern dass durch den Ritus, der eben an dieser Platte vollzogen wird, Gottes Gnade sozusagen sich den Menschen zugänglich wird. Darum hat Luther das wahrscheinlich, ich denke, dass das der Grund ist, dass er das mit Gnadenstuhl übersetzt hat, ja.
Ist das eine Übersetzung, die Sie akzeptieren oder gut finden, oder würden Sie sagen, alles andere wäre noch besser?
Ich finde es eine sehr originelle und auch ja, einfach sehr sprachlich sehr schöne Übersetzung. Also ich habe mich halt in meiner Übersetzung mehr an die wirkliche Wurzel gehalten und deswegen Sühne übersetzt. Aber es ist durchaus, würde ich sagen, eine gute Übersetzung, die eben wie jede Übersetzung auch noch ein bisschen mehr Interpretation hineinbringt. Aber da kenne ich ja auch Luther. Ich meine, das ist jetzt meine Vermutung, weil ich einfach weiß, dass der Gedanke der Gnade bei Luther so wichtig war, dass ich vermute, dass er darum von Sühne zu Gnade übergegangen ist. Vielleicht gibt es da auch Leute, die da mehr zu erforscht haben.
Ich
Vermutlich.
glaube, dass das die richtige Ahnung sein könnte.
Ja, könnte man wahrscheinlich auch in einem klassischen protestantischen Kommentar zu Levitikus was zu finden. Ja, Frau Fricke.
Muss mein Schatz. Ach, das ist noch
Gnadenstuhl
ein
ist für mich auch vom Sprachgebrauch her, dass man Gott Vater sieht. In der Darstellung, sage ich jetzt mal, mit Jesus auf dem Arm, ähnlich wie in der Pietà. Und die Taube ist manchmal auch noch da, der Heilige Geist. Das heißt zumindest, ich bin evangelisch und das heißt auch Gnadenstuhl, wenn man da so eine Darstellung hat, wobei eben nicht viel Bildliches in der protestantischen Kirche ist. Ja, wollte ich
Das
nur
macht in
anmerken.
einer christlichen Interpretation sicher Sinn. Eben,
Ja.
also im original biblischen Text ist es, wie ich vorhin sagte, der Schemel. Also man kann auch sagen, der Stuhl, wo man sich sozusagen Gottes Präsenz vorstellen kann. Und wenn das dann in christlichen Darstellungen mit der Dreifaltigkeit gemacht wird, würde ich sagen, ist das innerchristlich gesehen logisch.
Dann heißt es auch Gnadenstuhl. Also das kenne ich so. Wollte ich nur anmerken.
Warum wird oben im ersten Abschnitt die 13 so hervorgehoben? 13 Worte und 13 Ausnahmen.
Also ich habe es nicht nachgezählt, sondern mal Rashi bzw. Rabbi Judah ben Batera vertraut. Und ich glaube, es geht hier weniger um die Zahl an für sich, als dass man 13, 13 einander gegenüberstellen kann.
Also ich habe mal bei der 13 nachgeforscht und habe gefunden, die 13 ist einmal der Zahlenwert von Yahweh Achad, dann ist 13 der Zahlenwert von Ahava, die Liebe, dann haben wir noch eine ganze Menge. 13 ist zum Beispiel das Jahr der religiösen Volljährigkeit eines Jungen.
Ja, das
Ja,
kann
also.
alles mitspielen. Ansonsten, also direkt wörtlich fällt mir jetzt eigentlich weniger ein, dass 13 mal in der Bibel vorkommt. Das könnten spätere Interpretationen sein. Das sind mehr Zahlen wie 7 oder 8 oder 3 sind da eher die wichtigen. Aber man kann natürlich immer annehmen, dass auch solche Gedanken im Hintergrund stehen. Ja, ich denke, dann Gehen wir wirklich mal zu den einzelnen Geboten, um die es geht. Also ich habe mir überlegt, dass ich den Inhalt des Abschnittes halt insofern darstelle, wie er dann in der praktischen Auslegung in unterschiedliche Gebote unterteilt wird. Und zwar habe ich das nach dem Sefer HaChinuch, dem Buch der Erziehung, gemacht. Ich glaube, wir hatten das wenigstens schon einmal mal. Das ist also eine Liste der 613 Gebote. Und in dem Fall ist 613 wirklich auch eine symbolische Zahl, weil sie gilt als die Zahl der Glieder des Menschen. Und das ist eines von vielen Büchern, wo man im Mittelalter systematisch die Gebote der Tora zusammengestellt hat. Der Unterschied zu anderen Zusammenstellungen, wie sie Maimonides zum Beispiel gemacht hat, ist, dass es keine thematisch geordnete Zusammenstellung ist, sondern der Sefer HaChinuch nach der Ordnung des Vorkommens in der Bibel geht. Und das macht es für uns praktisch, uns das anzusehen. Und er teilt allerdings jeweils immer in die positiven Gebote, also Dinge, die man tun soll, und danach die Verbote. Also bei den Verboten fängt man eigentlich nochmal vorne in dem Abschnitt an. Ja, also was hier jetzt aufgezählt wird, ist zunächst mal im ersten Kapitel die Vorschriften über das richtige Opfern des Brandopfers. Und da haben wir dann ja unterschiedliche Tiere, die als Brandopfer dienen können, und zu jedem werden weitere Details gesagt. Dann kommt daran anschließend das richtige Opfern des Speiseopfers, von dem wir auch verschiedene Arten, die unterschiedlich gebacken werden oder schließlich kann man auch einfach Feinmehl nehmen haben. Das ist im zweiten Abschnitt. Und dann kommt eigentlich mitten in dieser Darstellung kommt die Vorschrift, dass alle Opfer gesalzen werden sollen. Das ist, wird also im Rahmen der Speiseopfer gesagt, aber es soll auch für die Opfer, die vom Fleisch kommen, gelten. Wir werden auch nachher dazu noch eine Vermutung hören, warum das vorgeschrieben worden ist. Und dann kommt im vierten Kapitel, was dann eben schon in der Sprache des Sefer HaChinuch das Opfer des großen Sanhedrin genannt wird. Also der große Sanhedrin, den es natürlich zu biblischer Zeit noch gar nicht gab, ist war der Gerichtshof, der am Tempel gesessen hat und wo die Rabbinen strittige Fragen entschieden haben. Und wir haben ja hier die auch vielleicht gar nicht so selbstverständliche Annahme, dass es passieren kann, dass der Sanhedrin sich irrt. Wenn es also passiert, wenn er hinsichtlich schwererer Übertretungen auf die Ausrottung steht, eine falsche Unterweisung gegeben und die Gemeinschaft und oder deren Mehrheit danach gehandelt hat. Also in dem Falle müssen dann die Mitglieder des Sanhedrin als Gruppe ein Opfer bringen. Und im biblischen Text steht eben gar nicht ausdrücklich der Sanhedrin, sondern es heißt in 4,13 die ganze Gemeinde Israel. Aber weil der Sanhedrin sozusagen das führende Gremium ist, wird das also ihm zugeschrieben. Und damit haben wir übersprungen den Fall, dass der gesalbte Priester sündigt. Und soweit ich es gesehen habe, ist das hier nicht als eigenes Gebot aufgeführt, sondern, wie es Rashbam erklärt, die Weisen legten aus, der gesalbte Priester ist bei Anweisungen wie die Gesamtheit. Das ist also kein getrenntes Gebot ist, sondern genauso, wenn er irrt, genau wie das Sanhedrin, muss er die gleichen Opfer bringen. Und dasselbe gilt wohl auch für den Fürsten, wenn er sündigt. Das haben wir nachher noch ein bisschen ausführlicher, wo eben Ibn Ezra versucht, diese Formulierung, die anders ist als bei allen anderen Opfern, dass dort man eben nicht sagen soll, sondern die der Fürst sündigt, sondern dass es angeschlossen werden soll eben an das, was vorher gesagt wurde, wenn aber die ganze Gemeinde sich versündigt, und man das so lesen soll, als würde es heißen, und wenn der, der sündigt, der Fürst des Stammes ist oder der Fürst eines Hauses. Und auf die Weise wird das dann auch in dem Opfer des großen Sanhedrin mit eingeschlossen. Und dann haben wir danach das Sündopfer des Einzelnen, der sich also selber bei einem Verbot geirrt hat, auf das Ausrottung steht, der auch ein Opfer bringen muss. Und das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Sache zu sehen. Die Opfer müssen gebracht werden, obwohl man etwas nicht absichtlich getan hat, sondern aus Versehen. So wie es ja auch durchaus in heutiger Rechtsprechung, es gibt ja Fahrlässigkeit und ähnliche Dinge. Also das würde so in diese Kategorie passen. Und da steht sicher der Gedanke her, dahinter, auch wenn man etwas nicht absichtlich getan hat, hat man doch eine Verantwortung für das, was man getan hat. Und dafür ist dann das Sündopfer nötig. Und gerade wenn man etwas mit Absicht getan hat, sozusagen um Gott zu ärgern, könnte man sagen, dann gibt es gar keine Möglichkeit des Opfers. Denn dann kann man halt Umkehr tun, aber es macht dann keinen Sinn, sozusagen, da ein Opfer als Ersatz zu bringen. Und dann kommen noch spezifische Fälle, und zwar das beginnt in 5.1. Ja, wo eben von einem Zeugnis, von einem falschen Zeugnis gesprochen wird. Und das Gebot ist also, Zeugnis ablegen vor den Richtern über alles, was wir wissen. Sei es, dass der gegen den Zeugnis abgelegt wird, daraufhin zum Tod oder zu finanzieller Leistung verurteilt wird, sei es, dass sein Geld oder sein Leben dadurch gerettet wird. Also es gibt, wenn jemand weiß von einer Übertretung oder bezeugen kann, dass jemand fälschlich einer Übertretung bezichtigt wird, hat er die Pflicht im Grunde genommen, sein Zeugnis abzulegen und darf nicht schweigen. Und deswegen geht es dann weiter. Und wer das Gebot übertritt, hat ein positives Gebot annulliert. Und seine Strafe ist sehr groß. Denn die bewohnten Orte, also man könnte sagen, die bewohnte Welt, wo Menschen leben, bleiben erhalten Kraft des Zeugnisses. Daher wird über dieses Gebot geschrieben, wenn er es nicht sagt, wird er seine Schuld tragen. Und wenn das Zeugnis, das er zurückgehalten hat, Geld betrifft, der Zeuge es geleugnet und das beschworen hat, das heißt, er geschworen hat, dass er es nicht bezeugen kann, muss er ein Opfer bringen, dessen Wert unterschiedlich sein kann. Also wenn eben das Zeugnis unterlassen wird, und damit im Grunde genommen jemand zu etwas verpflichtet wird, wo er eigentlich gar nicht zu verpflichtet wäre. Dann haben wir noch die Form von Opfer. Ich habe das jetzt mal übersetzt. Es gibt einen Fachbegriff im Hebräischen, der schwer zu übersetzen ist, dass Opfer, dessen Wert unterschiedlich sein kann. Das ist das, was wir in 5.1 bis 13 haben. Dass eben je nach dem Vermögen von jemandem, der ein Sündopfer darbringen muss, er eben etwas vom Vieh oder nur Vögel oder sogar auch nur ein Speiseopfer darbringt. Ja, und das ist eben das Opfer, dessen Wert unterschiedlich sein kann für besondere Sünden. Und jetzt werden die aufgezählt. Dies sind die Verunreinigung des Heiligtums. Das heißt, dass jemand, der mit einer Grundunreinheit unrein ist, aus Versehen das Heiligtum betreten hat. Ich habe hier nochmal den hebräischen Ausdruck für die Grundunreinheit gebracht, der Av-Hatum'a, der Vater der Unreinheit, so ähnlich wie wir letztes Mal beim Schabbat den Av-HaMelacha, den Vater der Arbeit hatten. Also das sind solche Fachbegriffe, die mit dem Wort Av, Vater, gebildet werden. Also wenn man unrein ist, aus Versehen das Heiligtum betreten hat, und ebenso die Verunreinigung des Heiligen. Also damit sind Speisen, Opferfleisch zum Beispiel gemeint, die, weil sie eben Opferfleisch sind, heilig sind, dass er unrein ist und aus Versehen Geheiligtes gegessen hat. Und eben das, was wir gerade hatten, den Fall von dem falschen Zeugnis, ein Schwur, der einem auf die Lippen kommt. Das heißt, dass er gelogen hat, beim Schwur eine Sache zu tun. Nein, Entschuldigung, das ist das Nächste. Wir haben jetzt einen Schwur, der einem auf die Lippen kommt. Das heißt, dass er gelogen hat, beim Schwur eine Sache zu tun oder nicht zu tun. Und dann kommt das, was wir gerade hatten, der Schwur des Zeugnisses. Das heißt, dass er seinem Nächsten fälschlich geschworen hat, dass er nicht für ihn Zeugnis ablegen kann. Versehentlich oder mit Absicht. Das ist eine der Ausnahmen, wo auch mal für Absicht ein Opfer dargebracht wird, was eben normalerweise nicht vorkommt. Dann haben wir, was mit 5, 14 bis 16 belegt wird, dass der, der aus Versehen Geheiligtes gegessen oder sich an ihm vergriffen hat, bei der Rückerstattung ein Fünftel hinzufügt. Dann kommt jetzt die Frage des Zweifels, dass der, der im Zweifel ist, ob er eine der großen Sünden begangen hat, für die derjenige, der sie getan hat, bei Vorsatz der Ausrottung und bei Versehen eines festen Sündopfers schuldig wird, ein Opfer darbringt, das aufgrund des Zweifels kommt und es wird anhängiges Schuldopfer. Das ist sozusagen, ob es wirksam wird, ist abhängig davon, ob die Sünde wirklich begangen wurde. Und dann haben wir im Gegensatz dazu das auf Gewissheit beruhende Schuldopfer. Und zwar ist das auch nochmal für einen bestimmten Fall. Wer unrechtmäßig Besitz eines Israeliten, der mindestens eine Pruta, also man könnte vielleicht sagen einen Pfennig oder einen Cent wert ist, bei sich hat, etwa wenn er ihn geraubt oder gestohlen hat oder er als Pfand oder im Rahmen einer Anleihe oder eines gemeinsamen Geschäftes bei ihm geblieben ist, ganz allgemein alles, was er ihm rechtmäßig zahlen müsste, wenn er es zugeben würde, und der Beraubte oder Ausgenutzte oder sein Erbe oder deren Bevollmächtigter forderten es von ihm. Und er leugnete es und legte einen Meineid ab. Wenn er umkehrt und seine Sünde bereut und das Unrechtmäßige, das er festhält, zurückgibt, muss er dieses Opfer bringen. Und im Zusammenhang mit diesem Fall kommt dann auch das Gebot, Geraubtes zurückzugeben. Also es reicht nicht zu opfern, sondern der Geschädigte muss auch sein Geraubtes zurückbekommen. Das sind also die positiven Gebote. Die Verbote sind weniger und auch viel knapper. Jetzt haben wir noch im Rahmen der Speiseopfer, dass man nichts Gesäuertes, also nichts, was aus gesäuertem Teich gebacken ist, und keinen Honig opfern darf. Und dann haben wir hier jetzt das Pendant zu dem positiven Gebot, dass man alle Opfer salzen soll, ein Opfer nicht ohne Salz darzubringen. Das wird eben in dem Vers in 2,13 auf beide Weisen ausgedrückt. Und das ist dann die Technik der Auslegung, zu sagen, wir haben ja ein positives und ein negatives Gebot. Das wird also nicht als eines technisch gesehen. Dann haben wir in Bezug auf das Sündopfer des Vogels, dass bei dessen Darbringung der Kopf des Vogels nicht ganz abgetrennt werden soll. Dann noch die Anweisung, dass man kein Öl auf das Speiseopfer, wenn es ein Sündopfer ist, geben soll und ebenso auch auf das Speisesündopfer keinen Weihrauch geben soll. Ja, das sind die Opfer, die hier, die Gebote, die hier die Opfer betreffen. Sicher einiges nicht ganz so einfach zu verstehen. Zumindest im Gegensatz zu anderen Fällen gibt es hier keine riesigen Unterschiede in dem, was die Rabbinen als Gebote definiert haben und dem, wie es im biblischen Text steht. Denn wir hatten ja auch schon mal gehört, dass die mündliche Tora manchmal Dinge etwas anders darstellt. Das ist hier weniger der Fall, aber es ist trotzdem ziemlich komplex. Ja, sind dazu Fragen, Überlegungen?
Die wollten zu dem Salz noch was sagen, gell?
Nein, das Salz kommt später noch. Wenn wir zu Maimonides kommen, geht er eben auf die Frage ein, warum das geboten wird.
Gut, okay.
Herr Schobes?
Ich wollte fragen, ob die Schaubrote auch zu heiligen Speisen gehören.
Ja, die darf auch niemand außer den Priestern dann essen, wenn sie nach, eben nach einer Woche dagelegen haben. Danach gibt es eben auch Vorschriften, was man mit denen macht. Und wenn eben jemand, der kein Priester ist, sie ist, das ist ja die Geschichte von David, die im Samuel-Buch vorkommt, wo David vor Saul fliegt und zu dem Priester in Nob kommt und er da ihm sagt, ich habe nichts anderes zu essen da als die Schaubrote. Und im Grunde genommen als Ausnahme ist dann David, nachdem er versichert hat, dass er und seine Leute nicht sich verunreinigt haben, dass er das ausnahmsweise essen darf. Aber das wäre sozusagen ein Notfall, der eigentlich nicht vorgesehen ist.
Ich meinte genau dieses Beispiel, weil Jesus darauf zu sprechen kommt, als ihm vorgeworfen wird, seine Jünger würden das Sabbatgebot nicht einhalten.
Ja, das sind eben solche Fragen sozusagen, ob eine besondere, eine Ausnahme, eine Notsituation vorliegt. Und in dem Sinne kann auch Jesus dann in dieser Richtung argumentieren.
Also ich habe das mit den Schaubroten nie so richtig verstanden. Was ist eigentlich die Funktion dieser Schaubrote? Die sind eine Woche, liegen die da, sie werden nicht schlecht.
Ja, die Tora tut uns nicht den Gefallen zu erklären, warum die da sind.
Ach so.
Ich meine, wir hatten, glaube ich, als wir den Abschnitt vom Heiligtum hatten, hatten wir, glaube ich, eine Erklärung von Abarbanel, der eben auch sich sozusagen entrüstet und sagt, also wir können das auf keinen Fall wörtlich so verstehen, so als würde Gott das wirklich essen oder wer hätte Bedürfnis davon. Und er hat versucht, das symbolisch zu erklären. Also man kann wahrscheinlich sicher sagen, dass die Tora eben weiß, dass Gott diese Schaubrote nicht essen wird, was vielleicht nicht in allen alten Religionen so war. Also das ist sozusagen von vornherein vorgesehen, dass man die da zwar hinlegt, aber nicht davon ausgeht, dass Gott die wirklich isst.
Naja, gut, jetzt bin ich auch nicht viel schlauer.
Ja, wie gesagt, es gibt keine eindeutige Antwort dazu und von daher kann man nur vermuten. Brigitte.
Ja, ich habe eine Frage oder beim Lesen dieses Textes ist mir die Frage gekommen, spielt eigentlich in diesem ganzen Zusammenhang Reue irgendeine Rolle?
Also wir hatten einen Fall hier, Moment, wo hatten wir es? Über die Rückgabe. Ja, das war das mal auf Gewissheit beruhende Schuldopfer, das vorletzte Gebot. Da heißt es am Ende, wenn er umkehrt und seine Sünde bereut.
Ah ja.
Vielleicht ist es auch gerade da erwähnt, weil das ja wirklich jemand aus böser Absicht gemacht hat, den Besitz von jemandem anderen zurückzuhalten, während die anderen Dinge ja aus Versehen getan werden. Und da grundsätzlich noch, das werden wir auch bei Yom Kippur sehen, ist das natürlich nicht etwas, was automatisch funktionieren soll. Also es sollte. Und es gibt dann auch Maimonides zum Beispiel, hat einen ganzen Abschnitt in seiner Zusammenfassung der Gesetze geschrieben, wie man Umkehr tun soll. Das ist keineswegs nur Opfer darbringen, sondern es geht wirklich um seine Gesinnung zu ändern und wie man das ganz praktisch machen soll. Und,
ja, Maimonides.
Ja. Mhm. Das ist auch was viele praktizierende Juden und Jüdinnen gerade in der Zeit vor Yom Kippur lesen. Es ist ein sehr bekannter Text, die Vorschriften über die Umkehr. Ja, vielleicht mal, wenn wir zu Yom Kippur kommen, vielleicht bringe ich was davon.
Das wäre schön, ja. Danke. Ja. Und also diese ganzen Opfer spielen aber heute keine Rolle mehr.
Da sie ja eben nur dargebracht werden können, wenn der Tempel in Jerusalem steht, sind sie, solange der Tempel nicht steht, irrelevant. Und das ist eben auch, ich habe jetzt hier nicht das Sefer Chinuch voll zitiert, da ist eigentlich immer die letzte Zeile, sagt immer, ob es sich um ein Gebot handelt, das immer gültig ist oder nur in der Zeit, wo der Tempel steht oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr relevant. Das kann man da also sofort dann sehen. Aber sie sind halt weiter überliefert worden als Gebote, die existieren, wo man lange darüber diskutieren kann, weil man erwartet, dass sie vielleicht nochmal relevant werden oder weil sie halt einmal gegeben worden sind. Es gibt andere Gebote, wo eigentlich klar ist, dass sie nicht mehr, nie wieder werden erfüllt werden können, wie es, da werden wir noch in Deuteronomium zu kommen, wie es das Gebot gibt, die 7 kananäischen Völker auszurotten. In die Verlegenheit können wir eigentlich nicht mehr kommen, weil schon seit Jahrhunderten gesagt worden ist, diese Völker existieren nicht mehr. Also das Gebot theoretisch existiert noch, aber man kann sich eigentlich keine Situation mehr vorstellen, dass das noch mal relevant werden könnte.
Okay, aber es gibt grundsätzlich schon im Judentum die Überlegung, dass das vielleicht in einen symbolischen Charakter übergeht, diese
Das werden wir
Vorstellung.
gleich bei Maimonides sehen, der versucht, bei dem man eigentlich merkt, dass ihm auch schon nicht mehr ganz so wohl war mit den praktischen Opfern, sondern dass er im Grunde genommen versucht, einen Fortschritt darin zu sehen, dass wir sie nicht mehr haben.
Danke.
Ja, Herr Schobes. Herr Schobes, war noch eine Frage bei Ihnen?
Mein Mikro.
Okay.
Ich habe es richtig verstanden, dass man doch irgendetwas tun muss, selbst wenn man nicht mehr opfern kann.
Was die Umkehr angeht, meinen Sie?
Naja, das, also man kommt nicht einfach so davon und muss und sagt, na, ist egal, man kann nicht opfern, also so einfach geht es nicht.
Nein, also auch die Vorschriften der Umkehr von Maimonides, das fängt damit an, dass man wirklich nicht nur in seinem Herzen denken soll, man hat was nicht Gutes getan, sondern man soll es aussprechen vor Gott. Und je nachdem, wenn man eben auch einem anderen Menschen etwas angetan hat, muss man sich auch bei dem entschuldigen und etc. Also es geht wirklich schon darum, dass es nicht nur ein innerer Prozess sei.
Oh, Entschuldigung.
Frau Dankowski?
Zwei Fragen hätte ich noch. Einmal vermisse ich hier in dieser ganzen ausführlichen Aufstellung das dritte Kapitel mit dem Dankopfer. Und wollte fragen, was es damit auf sich hat. Und die zweite Überlegung, die mir gekommen ist, Sie haben auch letztens schon mal in einem Zusammenhang die kleine, aber feine Gemeinde der Samaritaner erwähnt. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass dort zum Beispiel auch das Passahlamm tatsächlich noch geopfert wird. Und habe mich jetzt im Zusammenhang hier mit der Lektüre gefragt, ob diese Praxis sich auch auf die anderen Opfer bezieht oder ob das ausgeklammert wird dort, ob Sie das vielleicht wissen.
Soweit ich weiß, bringen die Samaritaner nur das Pessachopfer dar. Aber eigentlich eine interessante Frage, ich weiß nicht warum. Denn also man die Begründung, dass sie es noch darbringen können, ist ja, dass sie als den heiligen Ort, an dem geopfert wird, den Berg Garizim, neben der Stadt Nablus sehen. Und auch sie haben dort keinen Tempel mehr, aber sie haben eine freie Stätte, wo dieses Opfer dargebracht werden kann. Und nur dass eigentlich theoretisch nicht sie daran hindern müsste, auch andere Opfer darzubringen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie das nicht tun. Wie das begründet wird, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und dass das Dankopfer fehlt, ist mir auch beim Durchgang aufgefallen. Und wahrscheinlich wird es unter andere Opferkategorien hier mitgezählt. Ich habe schon ein bisschen geguckt in den nächsten Abschnitt, da werden wir noch was Ausführlicheres zum Dankopfer dann haben. Bleibt erstmal noch mit ein bisschen Fragezeichen
Bleibt noch
stehen.
offen, aber klärt sich alles, da bin ich sicher.
Gut, ja, dann wollen wir noch die eine spezifische Formulierung haben, nämlich in Vers 4,22. Der Fürst, der sündigt. Es gibt wohl manche Übersetzungen, ich habe im Moment gerade die von Luther da, die diese sprachliche Feinheit, und das wundert mich eigentlich bei Luther, unterschlagen. Er schreibt nämlich, genau wie bei den anderen auch, wenn aber ein Stammesfürst sündigt. Und genau das steht eben nicht da. Es steht nicht das Wort wenn, sondern es steht der sündigt da. Und das ist das Hebräisch, das Pronomen dieses der ist auf Hebräisch asher. Und da werden jetzt, das ist natürlich auch schon den alten Auslegern aufgefallen, dass es anders als alle anderen formuliert wird. Und Rashi bringt ja eine, man könnte sagen, eine homiletische Auslegung in der Bedeutung ashrei, glücklich, selig. Das ist auch das Wort mit dem im Hebräischen die Seligpreisungen der Bergpredigt beginnen. Selig ist die Generation, deren Fürst es wichtig ist, Sühne für seinen Irrtum darzubringen, nicht davon zu reden, dass er seine vorsätzlichen Übertretungen bereut. Könnte man auch heutigen Politikern aufschreiben, dass es sich lohnen würde, sowohl Irrtümer einzugestehen, als auch vielleicht zu sagen, dass man was boshaft falsch getan hat. Also so erklärt es Rashi. Dann hatten wir schon oben bei dem Opfer des großen Sanhedrin, hatte ich schon eben Esra übersetzt, der eben versucht, das als Relativsatz anzuschließen an und wenn die gesamte Gemeinschaft Israels sündigt. Und dann würde sozusagen das Wenn ja erhalten bleiben. Und dann kommt schließlich Ramban, der sowohl Rashi als auch Ibn Ezra zitiert, und er sagt ganz einfach: All dies ist unnötig. Denn Asher wird auf viele Weisen benutzt und manche von ihnen beziehen sich auf die Zeit, wie als, und das ist dann aber Ka-Asher, Josef zu seinen Brüdern kam, als Ka-Asher sie das Getreide gegessen hatten. Und ähnliches auch hier. Ka-Asher, und zwar eben wenn im zeitlichen Sinne, also in dem Moment wo und nicht, im Hebräischen ist das eindeutig, denn das wenn, falls heißt im. Also in dem Moment, wo der Fürst sündigt. Und jetzt erklärt er, und der Buchstabe Kaf, das ist also nicht Ka-Asher, sondern Asher heißt, fehlt, und auch dafür kann er einen anderen Bibelvers bringen. Segen, also Gott wird Segen geben, wenn. Also in dem Moment, wo Asher ihr auf die Gebote des Herrn eures Gottes hört. Und in dem Falle ist eben auch Asher anstelle von Ka-Asher. Und damit ist natürlich schon ein bisschen die Bedeutung verschoben, dass es eben keine Bedingung, sondern eine Zeitangabe ist. Und noch ein Stück weiter geht es vorne, der nämlich sagt, und über die Schuld des Königs heißt es, der Fürst, der sündigt. Denn es ist üblich, dass er sündigt. Wie es heißt, und das ist jetzt aus dem Mosegesang, und Jeschurun wurde fett und trat aus. Also sobald man sich zu gut fühlt, kann man sündigen. Und über ihn wird gesagt, und es geht dann, in dem Vers geht es weiter, und er ist schuldig. Die Formulierung interpretiert er so, dass er selbst seine Schuld erkennt, oder es wurde ihm bekannt durch andere. Und damit macht Jeschajahu Leibowitz weiter, und wir könnten sagen, so Leibowitz hat politische Macht gehasst, beziehungsweise war ihr sehr skeptisch gegenüber, und dieser Vers ist ein gefundenes Fressen für ihn, könnte man sagen. Und er schreibt dazu, erstmal sprachlich, der Fürst, das Wort Nasi, was im modernen Hebräisch für Staatsoberhäupter benutzt wird, der Fürst ist der politische Führer, auch der König. In der Sprache der Propheten wird manchmal auch der König Fürst genannt. Jeder Einzelne in Israel, selbst der gesalbte Priester, selbst die ganze Gemeinschaft Israels, sie werden möglicherweise sündigen, aber nicht der Realität und der Logik nach notwendigerweise. Daher heißt es dort, wenn, falls. Aber der Fürst wird mit Sicherheit sündigen. Warum? Weil er Fürst ist. Und im Wesen der Herrschaft liegt etwas, das den Menschen verdirbt und korrumpiert. Daher spricht die Tora nicht über die Möglichkeit, wenn der Fürst sündigt, sondern stellt von Anfang an fest, der Fürst, der sündigt, weil es gewiss ist, dass der Fürst sündigen wird. Es gibt kein Fürstentum, es gibt keine Herrschaft, in der der Herrscher nicht durch Sünde oder Übertretung straucheln wird. Und das ist die allgemeine Einstellung der Tora zur Herrschaft. Sie erkennt sie und ihre Autorität an, aber achte sie und misstraue ihr. Das ist wirklich so ein ganz klassischer Text von Leibowitz, den er auch schon zu seinen Lebzeiten nicht gezögert hat, auf heutige Realität in Israel zu übertragen. Ja, soweit zu den Sünden und dem Sündopfer des Fürsten. Sind da Anmerkungen, Nachfragen zu? Herr Smith.
Ja, ich strauche noch ein bisschen über das Grammatikalische von das ihm. Das ist eine Zusammenziehung von in dem.
Nein, das ihm, das ist halt das hebräische Wort ihm.
Doch, aber ich kann das nicht. Aber es steht nicht im Text, oder?
Ihm. Doch, doch. Das im hebräischen Text heißt es, das fängt der Satz im Normalfall immer mit ihm an. Und ihm. Das ist eben genau in der Frage des Fürsten anders.
Oh, weil ich habe es nachgesucht und ich kann das Wort ihm nicht finden.
Darum. Ja, das ist dann mit Aleph Mem geschrieben.
Ja, Aleph Mem, ja, das weiß ich. Warum?
Ja, ja. Und das kommt eben beim Fürsten nicht vor. Und das ist genau die Frage, warum bei ihm nicht wenn, sondern eben das Relativpronomen Asher steht.
Ja, ja. Ja, und über Joshua Leibowitz, ich sehe ihn noch, siehst in dieser. Er hat auf die französische Fernsehen hat er mal lange Interviews gegeben und ich sehe ihn sitzen und so redenieren, wie er hier redeniert oder wie ja, er hier spricht.
Ja, das war neben der eben der Notwendigkeit des Menschen, sich anzustrengen, zum Glauben zu kommen, war sicher das Misstrauen der Herrschaft gegenüber war eines seiner ganz großen Themen und eigentlich schade, dass wir ihn nicht mehr haben, dass er heute die Dinge sagen könnte, wobei er sie eigentlich schon fast 30 Jahre vorher gesagt hat und aber, man jetzt nur noch mal lesen muss.
Aber niemand kann ewig leben. Also.
Nein, nein. Das, aber wie ich gerade sagte, er hat eigentlich die Probleme, die wir heute haben, hat er schon in den 90er Jahren oder teilweise sogar schon früher noch vorausgesehen, dass es passieren würde. Brigitte?
Da fällt mir sofort die Frage ein, wird er denn, wie ist er heute anerkannt? Ich meine, der wird ja auch immer noch heute gelesen, schätze ich mal, oder?
Ja, ich würde sagen, bei modern Orthodoxen ist er jemand, der sehr beliebt ist. Und also seine eher politischen Aussagen ist vielleicht eher auch eine Frage des politischen Standortes, wo sich Leute befinden, ob sie das annehmen. Seine eher religiösen Aussagen können auch Leute, die vielleicht politisch anderswo stehen, durchaus auch annehmen. Wobei das natürlich auch etwas ist, weil er hat ja auch mal das zu sagen, man tut die Gebote, weil Gott sie befohlen hat und nicht, um sich damit was Gutes zu tun oder sonst was. Und das ist natürlich etwas, was nicht einfach ist. Und von daher ist es schon sicher nicht etwas für allzu verbreitete Frömmigkeit. Aber es gibt immer auch noch neue Bücher, die aus seinen Gesprächen wieder neu veröffentlicht werden. Und in religiös oder auch nicht religiösen intellektuellen Kreisen bleibt er durchaus relevant und wird sicher eben gerade auch in der momentanen Situation immer wieder mal bis zu dem Slogan hin, Leibowitz hatte recht, wenn man durchaus auch öfter finden kann.
Aber in den rechtsradikalen Kreisen, die jetzt eben gerade die Herrschaft haben, gerade wenn du schreibst, die Tora hat eine bestimmte allgemeine Einstellung zur Herrschaft, das bringt die Leute alle nicht zum Nachdenken.
Ich habe gerade so die letzten Wochen gedacht, man müsste eigentlich wirklich mal systematisch durchgehen, was die Tora und die Bibel zum Königtum, zu der Verpflichtung des Königs, die Tora zu halten, die eindeutig über dem König steht. Es wäre ziemlich fruchtbar, mal zu sehen, dass das nicht nur eine säkulare, demokratische Vorstellung ist, sondern eigentlich eine Tendenz, die ganz stark in der Tora selber schon ist. Es scheinen mir manche Kreise im Moment gerne zu vergessen, dass es dieses Element gibt.
Danke.
Herr Smith?
Ja, nur eine Frage noch. Gibt es denn noch Bücher auf Deutsch, Französisch oder Englisch von ihm?
Neue jetzt weiß ich nicht, aber ich glaube, es gibt mindestens ein Buch, das ins Deutsche übersetzt ist und einiges, was ins Englische übersetzt ist.
Ich habe eine im Niederländischen, aber nicht auf andere habe ich noch gesehen. Okay. Ich such mal nach. Da
müssen Sie einfach mal nach. Also das meiste, was übersetzt worden ist, wird ins Englische übersetzt sein, denke ich, nicht in der Natur der Sache. Gut, dann haben wir jetzt noch einen ganz langen Text und ich glaube, ich werde ihn, obwohl er so lang ist, doch in einem, glaube ich, durchlesen, weil die Dinge einfach zusammenhängen. Und hier eben Maimonides. den großen Philosophen des Mittelalters, wenn man vielleicht sowieso den größten jüdischen Philosophen nennen kann, in der islamischen Welt lebend, der eben einerseits eine Zusammenfassung der Vorschriften der Tora geschrieben hat, die sogenannte Mishneh Tora, wo er auch nochmal die ganzen Opfervorschriften zusammengefasst hat. Da ist er der Letzte, der das getan hat. Die späteren Kompendien der Tora, wie der Schulchan Aruch, der im Grunde genommen das bis heute gültige ist, die haben sich nicht mehr mit den Vorschriften, die in der Jetztzeit nicht relevant sind, auseinandergesetzt. Also Maimonides ist der Letzte, der das nochmal gemacht hat. Und obwohl er das gemacht hat, schreibt er in seiner philosophischen Schrift, in dem Morene Wochim, da gibt es eigentlich eine vollständige und eine teilweise Übersetzung von ins Deutsche, und die Titel sind da, entweder man kann es übersetzen als Führer der Unschlüssigen oder Wegweiser für die Verirrten. Ein Buch, das er auf Arabisch geschrieben hat, weil er sich eben gerade auch mit der damaligen muslimischen Philosophie auseinandergesetzt hat und natürlich auch im Dialog bleiben wollte. Und da geht er im Grunde genommen der Frage nach, warum sind die Opfer befohlen worden? Und man merkt bei diesem Mann, der im 12. Jahrhundert gelebt hat, also 800 Jahre vor uns, dass eigentlich schon ihm nicht so ganz wohl ist mit den Opfern. Und er eigentlich, obwohl er, wie gesagt, alle Opfervorschriften aufgeschrieben hat, irgendwo der Meinung ist wahrscheinlich schließlich und endlich, dass es ganz gut ist, dass sie nicht mehr durchgeführt werden. Aber sehen wir uns mal im Detail an, was er dazu schreibt. Wenn du das göttliche Tun, das heißt das natürliche Tun, betrachtest, wird sich dir die gütige Scharfsinnigkeit Gottes, dieser Ausdruck gütische Scharfsinnigkeit, ist also in der arabischen Philosophie offensichtlich feststehender Begriff, den ich jetzt übersetzt habe aus der Übersetzung aus dem Hebräischen. Und was das bedeutet, ist nur ein pädagogisches Wirken Gottes, wie wir gleich sehen werden. Also wird sich dir die gütige Scharfsinnigkeit Gottes und seine Weisheit bei der Erschaffung der Lebewesen zeigen. Ganz ähnlich wie diese Art der Führung durch diesen Lenker, groß und erhaben ist er, kommt vieles in unserer Tora. Und jetzt kommt eigentlich der Grundsatz, der hier wichtig ist, denn es ist unmöglich, in einem Schritt von einer Sache zu ihrem Gegensatz überzugehen. Als daher Gott unseren Lehrer Mose schickte, uns zu einem Reich von Priestern und zu einem heiligen Volk zu machen, dadurch, dass wir ihn erhaben ist erkennen werden, dass wir uns ganz seinem Dienst hingeben und die in der ganzen Welt anerkannte Weise, an die man in diesen Tagen gewöhnt war, und der allgemeine Kult, mit dem wir aufgewachsen waren, war nichts anderes als verschiedene Arten von Tieren zu opfern in jenen Tempeln, in denen man die Bilder aufgestellt hatte, sich vor diesen niederzuwerfen und vor ihnen Weihrauch aufsteigen zu lassen. Da nötigte uns seine des Erhabenen Weisheit und gütige Scharfsinnigkeit, die sich deutlich in allem von ihm Geschaffenen zeigt, nicht, dass er uns gebot, die verschiedenen Formen dieses Kultes abzulehnen, sie zu verlassen und abzuschaffen. Denn es war undenkbar, dass dies in jenen Tagen akzeptiert worden wäre, angesichts der Natur des Menschen, dem immer bequem ist mit dem, an das er gewöhnt ist. Es wäre in jenen Tagen gewesen, als würde in unseren Tagen ein Prophet kommen und dazu aufrufen, Gott zu dienen und sagen, Gott gebietet euch, nicht zu ihm zu beten, nicht zu fasten und in der Not nicht zu ihm um Hilfe zu rufen. Euer Dienst sei nur Gedanke ohne jegliches Tun. Daher beließ der Erhabene diese Formen des Gottesdienstes und übertrug sie vom Dienst an Geschaffenem und an Eingebildeten, das nichts Wirkliches ist, zum Dienst an seinem erhabenen Namen und gebot uns, sie für ihn auszuüben. Daher gebot er uns, ihm ein Heiligtum zu bauen. Macht mir ein Heiligtum, dass es einen Altar für seinen Namen gebe, einen Altar aus Erde mache mir und das Opfer für ihn sei, wenn jemand von euch ein Opfer für ihn darbringt. Das Niederwerfen sei vor ihm und das Weihräuchern sei vor ihm. Mit dieser göttlichen, gütigen Scharfsinnigkeit wurde erreicht, dass die Erinnerung an den Götzendienst ausgelöscht und die wahre große Grundlage unseres Glaubens etabliert wurde. Das heißt, die Existenz Gottes und sein Einersein. Die Leute wurden nicht abgeschreckt und gerieten nicht in Angst angesichts der Abschaffung von Kultformen, an die sie gewöhnt waren und außer denen sie keine anderen kannten. Also mal kurz zusammengefasst, was Maimonides sagen will, ist, es war nicht möglich, alles auf einmal zu ändern. Und das Wichtigste war erstmal, dass die Leute zum Glauben an den einen Gott kommen sollten. Und da sie keine anderen Kultformen als die Opfer kannten, konnten nicht auch gleichzeitig die Opfer abgeschafft werden, sondern die Opfer wurden übertragen von dem Vielgötterdienst an den einen Gott. Und sozusagen der nächste Schritt wäre dann, wenn sie dann einmal zum Glauben an den einen Gott gekommen sind, dann kann man vielleicht auch die Opfer abschaffen. Und jetzt kommt er mit einer hypothetischen Einwendung. Ich weiß, dass du beim ersten Überlegen sicher vor diesem Gedanken zurückschrecken wirst. Es wird dir schwerfallen und in deinem Herzen wirst du mich fragen und mir sagen, wie können sehr große und detaillierte Gebote, Verbote und Handlungen zu festgesetzten Zeiten alle ohne eigenen Zweck sein, sondern nur für etwas anderes? Als wäre es eine List, die Gott uns gegenüber angewandt hat, um seine erste Absicht zu erreichen. Was hindert den Erhabenen daran, uns seine erste Absicht zu gebieten und uns das Vermögen zu geben, sie anzunehmen, ohne zu benötigen, dass du als zweite Absicht dargestellt hast? Höre also die Antwort, die diese krankhafte Vorstellung aus deinem Herzen nehmen wird. Und dabei wird dir klar werden, dass ich dir die Wahrheit angemerkt habe. Die Sprache der Tora bringt eine diesem ganz ähnliche Angelegenheit, wie es nämlich heißt in Exodus 13, er ließ sie nicht durch das Philisterland ziehen, denn es ist nah. Denn Gott sagte, dass das Volk nicht bereue, wenn es Krieg sieht und nach Ägypten zurückkehre. Und Gott wendete das Volk auf den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Also genau bei dem Auszug aus Ägypten, wo Gott das Volk einen Umweg nehmen lässt, damit es nicht den kurzen Weg zurück nach Ägypten kennt, wenn es Angst vor Krieg bekommt. Wie er sie vom guten Weg, also sozusagen dem kürzesten Weg, wo man geografisch am schnellsten zum Ziel kommt, der von Anfang an vorgesehen war, auf einen anderen Weg abweichen ließ, in der Voraussetzung dessen, was ihnen der Natur nach körperlich nicht möglich war, um die erste Absicht durchzuführen, so gab er die Gebote, die wir erwähnten, in der Voraussicht dessen, was ihre Seelen der Natur nach nicht annehmen konnten, damit die erste Absicht verwirklicht werde, die das Erreichen des Erhabenen und das Ablassen vom Götzendienst ist. Und zu deiner Frage, was Gott daran hindert, uns seine erste Absicht zu gebieten und uns die Fähigkeit zu geben, sie anzunehmen, Gott ändert die Natur einzelner Menschen in keiner Weise durch Wunder, wegen des großen Prinzips, wer gebe und ihr Herz wende sich dahin, mich zu fürchten und all meine Gebote alle Tage zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern immer gut gehe. Infolgedessen kamen die Gebote und Verbote, der Lohn und die Strafe. Also der ganze Gedanke des freien Willens und Lohn und Strafe, die man entsprechend der Ausübung des freien Willens hat, würden hinfällig werden, wenn Gott automatisch dafür sorgt, dass die Menschen das tun, was er will. Und jetzt geht es zurück zum eigentlichen Thema. Ich komme zu meiner Absicht zurück und sage, da diese Art des Kultes, das heißt die Opfer, nur eine zweite Absicht ist, das freiwillige Gebet, das Pflichtgebet und ähnliche kultische Handlungen, aber der ersten Absicht näher und notwendig für ihr Erreichen sind, setzte er einen großen Unterschied zwischen diese beiden Formen. Denn diese Form des Kultes, das heißt das Darbringen von Opfern, auch wenn es für den Namen des Erhabenen ist, wurde uns nicht auferlegt, wie es am Anfang war. Das heißt, dass zu jederzeit und an jedem Ort geopfert werde. Sondern das Heiligtum kann nicht an einem beliebigen Ort errichtet werden und der Opfernde ist nicht beliebig. Wem es gefällt, der fülle seine Hand. All dies ist verboten und er bestimmte ein Haus und Priester würde nur jemand von besonderer Abstammung sein. All dies, um diese Form des Kultes einzuschränken und damit von ihr nur bleibe, was seine Weisheit nicht für nötig hielt, uns davon abzuhalten. Aber das Freiwillige und das Pflichtgebet sagt man an jedem Ort und jeder, der will. Ebenso ist es mit den Tzitzit, den Gebetsfäden, der Mesusa, dem Text des Höre Israel, der an den Türrahmen geheftet wird, den Tefillin, den Gebetsriemen und den übrigen ähnlichen Kultformen. Also hier wird im Grunde genommen klar, dass Maimonides Gebet dem Opfer vorzieht und er leitet das daraus ab, dass von vornherein der Opferkult in der Tora beschränkt worden ist, nämlich auf einen bestimmten Ort und auf die Leute bestimmter Abstammung, die ihn durchführen können, während das Gebet eben jedem offen steht. Und erklärt dann auch weiter: Wegen dieser Sache, die ich dir enthüllt habe, gibt es in den Büchern der Propheten viele Zurechtweisungen von Leuten, die sich beeilen, Opfer darzubringen, und ihnen wurde erklärt, dass in ihnen selbst keine wichtige Absicht liegt und Gott sie nicht braucht. Ich habe jetzt das nicht zitiert, sondern nur die Bibelverse genannt, die so die klassischen Kritiktexte an den Opfern sind, eben wenn nicht die richtige Gesinnung dahinter steht. Ja, und jetzt geht es noch um den spezifischen Nutzen der Opfer. Den Nutzen haben wir bereits im Allgemeinen aufgeführt. Lasst uns jetzt beginnen, jedem Einzelnen einen Sinn zu geben, so wie wir es verstehen. Und sagen wir, in der Tora steht, so wie es Onkelos deutet, dass die alten Ägypter dem Sternzeichen des Widders dienten. Denn Onkelos, die wichtigste aramäische Übersetzung zur Tora, übersetzt nämlich in Exodus 8, 22, wo Mose Pharao erklärt, warum sie ihr Opfer nicht in Ägypten bringen können, dass sie den Abscheu oder man könnte auch sagen den Götzendienst der Ägypter opfern wollen. Und das übersetzt Onkelos, das Kleinvieh, vor dem die Ägypter sich niederwerfen. Also da ist der Hinweis, dass es eben der Widder ist, dem die Ägypter dienen. Daher verboten sie, Kleinvieh zu schlachten und verabscheuten Schafhirten. So gab es unter den Sabiern Gruppen, die den Dämonen dienten und glaubten, dass sie die Form von Ziegen annehmen. Diese Sabier ist eine Gruppierung, die im Koran genannt wird und da auch zu den sogenannten Leuten des Buches, also Religionen, die eine heilige Schrift haben und deswegen legitim sind, gehören. In der modernen Forschung geht man eher davon aus, dass sie etwas mit dem Mondkult im südirakischen Haran zu tun hatten. Und es ist nicht wirklich klar, wer diese Leute waren. Aber uns muss eigentlich nur interessieren, wie Maimonides die Sabier interpretiert hat. Die werden uns gleich noch ein bisschen weiter verfolgen. Aber zunächst mal eben hier, dass sie den Dämonen dienten und glaubten, dass sie die Form von Ziegen annehmen. Daher nannten sie die Dämonen Böcke. Diese Auffassung war in den Tagen unseres Lehrers Mose weit verbreitet, so wie es eben heißt in Levitikus 17, bringt eure Schlachtopfer nicht mehr den Böcken dar. Darum verboten diese Gruppen auch, Ziegen zu essen. Fast alle Götzendiener verabscheuen das Schlachten von Rindern. Alle ehrten diese Gattung sehr. Daher findest du auch, dass die Inder bis heute keine Rinder schlachten, selbst in einem Land, in dem andere Tiere geschlachtet werden. Um die Spuren solcher falschen Ansichten auszulöschen, wurde uns befohlen, gerade diese drei Arten von Vieh, die also bei anderen Völkern als Götter gelten, zu opfern. Wie es eben am Anfang von Levitikus heißt, vom Rind und vom Kleinvieh bringt euer Opfer dar. Damit sie, die Israeliten, sich gerade durch die Handlung, die als schlimmste Übertretung galt, Gott näherten. Und durch diese Handlung ihre Sünden vergeben werden. So werden die schlechten Ansichten, die Krankheiten der menschlichen Seele sind, durch den Gegensatz, den entgegengesetzten Pol geheilt. Da muss man dran denken, dass Maimonides auch Arzt war und in den letzten Jahrzehnten seines Lebens eigentlich davon sich finanziert hat, dass er Arzt unter anderem auch des Sultans Saladin war. Das ist der Grund für die Wahl gerade dieser drei Arten als Opfer. Abgesehen davon, dass diese Arten Haustiere sind, die sich fast überall finden. Und das ist nicht wie die Handlungen der Götzendiener, die Löwen, Bären und wilde Tiere opferten, wie es im Tumtum, einem indischen Buch, das ins Arabische übersetzt worden war, beschrieben wird. Und da die meisten Menschen kein Vieh opfern können, gebot er, dass auch die im Land Israel häufigsten Vögel Opfer sein können. Die besten und die, die am leichtesten zu bekommen sind. Das heißt die Turteltaube und die Jungen der Taube. Und wer sich nicht einmal Vögel leisten kann, kann Brot opfern, das auf irgendeine Weise, die in jenen Tagen bekannt war, gebacken war. Im Ofen gebackenes, in der Pfanne gebackenes oder im Tiegel gebackenes. Wem es schwerfällt, gebackenes zu opfern, der kann Feinmehl opfern. All das gilt für den, der es tun möchte. Was natürlich im Vergleich zu unserem Abschnitt ein bisschen überzogen ist. Die Sünd- und Schuldopfer sind natürlich keine freiwilligen Opfer. Aber die erstgenannten Opfer ja. Und er bringt jetzt hier noch ein Zitat aus Deuteronomium. Er machte uns auch klar, dass es keinerlei Sünde ist, wenn wir diese Form des Kultes, das heißt die Opfer, nicht vollziehen. Er sagte, wenn du nichts gelobst, bringst du keine Sünde auf dich. Und jetzt kommen wir nochmal zum Honig und zum Salz. Und da die Götzendiener kein Brot opferten, das nicht gesäuert war, viel Süßes opferten und ihre Opfer mit Honig befleckten, wie es in den von mir erwähnten Büchern dargestellt wird, und du bei keinem ihrer Opfer Salz finden wirst, hat der Erhabene verboten, irgendwelchen Sauerteig oder Honig zu opfern und geboten, sie immer zu salzen. Bringe auf jedem deiner Opfer Salz dar. Das Prinzip, also wie er die Details der Opfer erklärt, ist eigentlich zu sagen, das ist genau der Gegensatz zu dem, wie die Götzendiener geopfert haben. Dann kommt noch ein weiterer Aspekt. Wisse, dass je größer die Schuld ist, das Opfer von einem minderwertigeren Tier kommt. Und jetzt kommt, das ist immer eine Sache, wo ich immer Probleme mit Maimonides habe, von Frauen hat er nicht viel gehalten. Also sobald die Frauenthematik kommt, wird es immer etwas verächtlich und das merkt man auch hier. Daher wird für irrtümlichen Götzendienst gerade eine weibliche Ziege geopfert und für die übrigen Sünden des Einzelnen ein weibliches Schaf oder eine weibliche Ziege. Denn das weibliche Tier ist in jeder Gattung weniger wert als das männliche. Und es gibt keine größere Schuld als den Götzendienst und nichts Minderwertigeres als die weibliche Ziege. Wegen des besonderen Ranges des Königs ist das Opfer für sein Versehen ein Ziegenbock. Der Irrtum des hohen Priesters und der Allgemeinheit ist keine Handlung, sondern eine religionsgesetzliche Entscheidung. Daher sind ihr Opfer, also was Höheres, Stiere und für Götzendienst Ziegenböcke. Da die Sünden, für die ein Schuldopfer dargebracht wird, geringer sind als die, für die ein Sündopfer dargebracht wird, ist das Schuldopfer ein Widder oder ein männliches Schaf, der Gattung und dem Geschlecht nach als ein männliches Tier vom Kleinvieh bestimmt. Versteh doch, da das Brandopfer vollständig Gott dargebracht wird, wurde sein Geschlecht als immer männlich bestimmt. Und ich habe dann noch in einer Biografie zu Maimonides nachgesehen, die ist auch im Original auf Englisch geschrieben, ins Hebräische übersetzt. Da habe ich sie mir angesehen von Sarah Strumser, Arabistin, inzwischen emeritiert an der Hebräischen Universität. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass Leute, die Arabisch kennen und die arabische Welt der Zeit des Maimonides kennen, dass auch die Maimonides erforschen und nicht nur diejenigen, die die Tora gelernt haben, weil da einfach ein ganzer Hintergrund kommt. Und sie erklärt uns im Grunde genommen die Funktion der Sabier, die wir vorhin schon hatten, die er als ein Beispiel der Götzendiener bringt. Und zwar schreibt sie dazu: Maimonides Entdeckung, und im Grunde ist es, sagt sie auch seine Theorie, die wir hier gerade gehört haben, dass es darum ging, beim Opferdienst gegen den Götzendienst vorzugehen, ist eigentlich eine religionswissenschaftliche Theorie. Also sie schreibt dazu, Maimonides Entdeckung rührt von seiner Verbindung zu den beiden Kulturen her. Maimonides befand sich an einer kulturellen Wegkreuzung, die sich aufgrund seiner Offenheit für die Möglichkeiten, die sie bot, als besonders fruchtbar herausstellte. Seine weite Bildung im Bereich der arabischen Kultur öffnete ihm philosophische und heresiologische Literatur, durch die er die Sabier kennenlernte. Nicht die historischen Sabier, die die moderne Forschung sucht, sondern den wirren Mythos von den Sabiern als Gruppenname, der verschiedene Völker enthält, wie er im 12. Jahrhundert bekannt war. Die Begegnung mit diesen Sabiern ließ Maimonides annehmen, dass er das Wesen und die Grundlage des Götzendienstes entdeckt habe. Die Verbindung seiner weiten arabischen Bildung mit seiner ausgezeichneten Kenntnis der jüdischen Quellen und die Mühe, die er auf das Verständnis der Gebote der Tora anwandte, ermöglichte ihm einen Durchbruch von zentraler Wichtigkeit. Es war die Verbindung von zwei Arten von Quellen, die ihm ermöglichte, in den Werken der Sabier, so glaubte er, den Götzendienst zu identifizieren, dem die Gebote der Tora als Antidot dienen wollen. Diese Identifizierung und ihre detaillierte Analyse ist Maimonides ureigene Entdeckung. Die Tatsache, dass Maimonides Abhandlung über die gütige Scharfsinnigkeit Gottes voller hebräischer und aramäischer Zitate ist, scheint die relativistischen und phänomenologischen Aspekte seiner These zu vertuschen und schafft den Eindruck, dass selbst in Fällen, wo er eine vergleichende Erklärung gibt, er sich eigentlich nur für das Judentum interessiert. Aber eine solche Deutung von Maimonides Absichten ist meiner Meinung nach völlig irrig. Der Brief an Ovadia zeigt, dass die phänomenologische Einsicht in Maimonides Denken zentral war und dass er in ihr ein umfassendes und universales Prinzip sah, das daher auf andere Religionen angewandt werden kann. Der Brief an Ovadia ist entsprechend seines persönlichen und halachischen Charakters formuliert. Wenn wir ihn dagegen in die Sprache des Moreno Vochim übersetzen, können wir sicher folgende Behauptung aufstellen. Die Araber, die Ismaeliten, lebten in sabischer, heidnischer Umgebung. Anstatt ihnen zu gebieten, ihre Wege auf einmal zu ändern, leitete Gott sie in seiner Güte an, ihre alten Kultformen auf den Kult des einen Gottes zu übertragen. Obwohl die muslimische Religion daher Rituale enthält, deren Ursprung man in Kultformen des Götzendienstes finden kann, wurde ihnen der heidnische Stachel genommen und man kann sie jetzt als einen integralen Bestandteil einer ganz und gar monotheistischen Religion sehen. Diese Behauptung wird in Maimonides Worten kurz zusammengefasst gebracht. Obwohl das Wesentliche der Dinge im Götzendienst begründet ist, wirft niemand diese Steine, wirft sich in Richtung dieses Ortes nach Mekka nieder oder tut irgendetwas von diesen Dingen als Götzendienst, nicht mit seinem Mund und nicht in seinem Herzen, sondern ihr Herz ist dem Himmel zugewendet. Ohne die Sabier oder den Begriff gütige Scharfsinnigkeit zu erwähnen, stellt Maimonides also den Islam im Vergleich zu dem, was ihm voranging, als Schritt in einem abgestuften erzieherischen Prozess dar, auf ähnliche Weise, wie er die Entwicklung des Judentums dargestellt hat. Seiner Ansicht nach haben die vorislamischen heidnischen Zeremonien im Islam einen Prozess der Läuterung durchgemacht und wurden zu monotheistischen Kultformen, die bis heute dazu dienen, die Erinnerung an die heidnischen Götter verächtlich zu machen. Der Brief an Ovadia betont also die phänomenologische Ausrichtung in Maimonides Auffassung von Religion. Ja, war jetzt ein ganz langer Text. Ich habe auch gedacht, ich kann nicht mittendrin aufhören. Ja, ist das einigermaßen angekommen? Sind da Nachfragen, Überlegungen zu? Herr Schmidt.
Ja, ich habe zwei Dinge. Eine ist von das Salz. Warum ist das Salz so wichtig? Ist es, weil ich weiß, Salz wird immer gebraucht beim Schlachten, damit so viel möglich Blut aus dem Fleisch rausgeht? Oder hat es noch einen anderen Grund? Und die andere ist.
Das ist sicher technisch richtig, aber Maimonides bringt hier eigentlich eben eine religionsgeschichtliche Erklärung,
Ja.
dass er sagte, dass halt die Götzendiener kein Salz auf ihre Opfer getan haben und darum sollen eben die Juden gerade ja Salz auf ihre Opfer tun, um zu zeigen, dass ihre Opfer keine götzendienerischen Opfer sind. Das ist sozusagen genau das Gegenteil von dem zu machen, was in der Umgebung üblich war.
Naja, also Also nicht direkt der Grund, weil es wegen dieser, dass so viel Blut aus dem
Zumindest
Kopf.
sagt er das nicht an dieser Stelle. Es muss, möglicherweise an anderer Stelle würde er vielleicht auch noch andere Gründe sehen, aber ihm geht es hier um dieses große Bild, dass die Art, wie die Opfer hier beschrieben werden, eben genau gegensätzlich zu dem, was damals üblich war, sein soll.
Ja, vielleicht hätte ich noch mehr Fragen, aber das eine, was ich noch gedachte, ich habe die ganze Zeit gedacht von, ja, wie ist es dann mit den noachidischen Gebote? Alle, die habe ich doch gelernt, die noachidische Gebote tun, das sind Gerechte. Und hier geht es nur eigentlich bei dem Götzendienst auch nur um das Kultische. Aber wenn man kultisch, also Götzendienst gut tut, also die nicht, ja, das sind natürlich Formen von Götzendienst, die man nicht mal verabscheuen konnte, aber das ist doch Mensch, das ist doch auch diese noachidische Gebote, die getan haben, gerechnet sind, dass das doch stimmt, oder?
Ja, Mono ist ja jetzt keinen Götzendienst zu leisten, gehört zu den noachidischen Geboten. Also neben den
Nein.
sozusagen Geboten für eine funktionierende menschliche Gesellschaft, die eben für alle Menschen seit Noach gelten, gehört da auch das Gebot des Verbotes Götzendienstes zu. Und darum ist das eben auch, also im Grunde genommen, Götzendienst aufgeben heißt letztlich eben ein wirklich Mensch im Sinne der Gebote der Kinder Noachs zu werden. Und jeder, der das tut, das ist auch in Ordnung. Und warum er ja dann auch mit Hochachtung von dem Islam spricht, weil er eben sagen kann, das ist mit Sicherheit eine monotheistische Religion und das sind halt heidnische Rituale, die Gott in seiner Pädagogik ihnen gelassen hat, aber die haben keine heidnische und götzendienerische Bedeutung mehr.
Aber trotzdem, wir, denke ich, dienen auch Götzen.
Das ist eine
Ja.
Frage, die man natürlich diskutieren kann, jetzt die über unser Thema hier rausgehen würde. Aber natürlich, wir hatten ja schon über symbolische Götzen gesprochen und es ist sicher eine Gefahr, mit der man sich immer auseinandersetzen sollte.
Das geht aber noch weiter, was der Herr Smith jetzt sagt. Das heißt also, wir können ohne weiteres behaupten und unterstellen, dass jede Religion die Definition Götze so auslegt, dass er sagt, dass die Religion, dass sie sagt, wer nicht an meinen Gott glaubt, ist automatisch ein Götze oder ein Götzendiener. Das heißt also, Glauben tut ja auch der Götzendiener oder der Götzen. Er glaubt ja an Götze. Der
Ja,
Götze
das
ist ja
natürlich.
für ihn ein Gott. Und das ist doch das Wichtigste an für sich. Weil es gibt ja,
Maimonides, der sieht das anders.
ja, es gibt ja keine schlechte Religion. Das kann man immer wieder belegen. Im Kern gibt
Was
es
wir
keine
hier die
schlechte Religion.
Beispiele sehen, ist eigentlich ein historischer Prozess, dass es so scheint, dass Moni, der es davon ausgeht, dass wohl irgendwann mal alle Menschen dazu gekommen sind, Götzen zu dienen und es dann einen Prozess gibt, den er hier eben im Beispiel von Judentum und vom Islam, weil das die beiden Religionen sind, in denen er lebt, wo er eben zeigt, wo sie sozusagen ein Prozess kommt, wie man historisch vom Götzendienst zum Dienst an dem einen Gott übergegangen ist. Und theoretisch könnte das natürlich an anderen der Ecken der Welt mit anderen Religionen, mit denen sich jetzt Maimonides nicht weiter befasst hat, genauso passieren.
Ja, das ist der neue Begriff oder der moderne Begriff der normativen Inversion.
Ja, und es ist natürlich eine Vorstellung, man kann ja unterscheiden, also zwischen Religionen, die im Grunde genommen sich absetzen von ihrer Vorgängerreligion, so wie in der Tora ja immer die Kanaanäer als was Furchtbares dargestellt werden, wo wir heute historisch sagen würden, aus denen haben sich wahrscheinlich die Israeliten entwickelt und der Islam hat die Dschalia, die ganz furchtbare heidnische Zeit, bevor der Islam kommt. Man kann das nicht auf jede Religion so übertragen, also Buddhismus und Hinduismus haben solche Traditionen eigentlich nicht, dass sie sozusagen. Jan Assmann hat das, der Ägyptologe, der viel über kulturelles Gedächtnis geforscht hat, hat so die Religionen eben wie Judentum, Christentum und Islam als Sekundärreligionen bezeichnet, die sich
Ja,
eben dadurch
Buddhismus hat aber
entstanden sind, dass
keine
sie sich von
Götzen.
etwas absetzen, das sie dann als Götzendienst, als falsche Religion, die ihnen vorausgegangen ist, darstellen.
Wie ist dann die jüdische Definition für Götze oder Götzendiener?
Das wäre nicht an den einen Gott, der der Schöpfer der Welt ist, zu glauben, letztlich. Das natürlich in
Also
der Bibel noch
ist das
nicht.
Judentum im Sinne des Christentums ein Götzendiener, weil sein Gott nicht dem exakt unseren, dem christlichen Gott entspricht. Jesus ist nicht der Sohn Gottes beim Juden.
Das wäre, soweit ich weiß, hat christliche Theologie Judentum nie als Götzendienst
Nein,
bezeichnet,
nein,
sondern
nein.
sozusagen, dass das sozusagen die Juden nicht weit genug gekommen sind in ihrer weiteren Entwicklung, aber man würde ihnen nie absprechen, eben an Gott als den Schöpfer zu glauben.
Noch eine Frage, was ist ein Antidot?
Ein Gegengift, also
Ein
wieder die
Gegengift.
medizinische. Vielleicht habe ich es auch falsch, vielleicht gibt es das im Englischen und das im Deutschen nicht, vielleicht habe ich es von daher falsch übersetzt und da kam das einfach so. Also es ist als
Ist
Gegenmittel, als
als in der
Gegengift.
Medizin ist das ja
Ja, gibt es
ein
im Deutschen.
Gegenmittel.
Ein
Ja.
Gegengift
Ein
auch.
Gegenmittel. Ach so, ja, danke.
Naja, da kommt wieder der Mediziner bei Maimonides raus.
Okay.
Ja, dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit, uns Ramban anzuhören, der ganz schrecklich findet, was Maimonides geschrieben hat. Und Maimonides und Ramban sind wirklich auch, also mein Ramban ist etwas später, ein paar Jahrzehnte später. Also Maimonides konnte nicht mehr auf ihn reagieren, aber Ramban hat mit einer Menge Dinge von Maimonides einige Schwierigkeiten und unter anderem hier. Und er schreibt eben zu Maimonides Erläuterungen zu den Opfern, dies sind leere Worte. Ein großer Bruch und eine große Schwierigkeit wird geringschätzlich behandelt und sein Tisch wird befleckt. Als sei er nur dafür da, Gedanken aus den Herzen der Frevler und Törichten der Welt herauszuholen. Aber die Schrift sagt, dass sie, also die Opfer, Brot, Feueropfer zum angenehmen Geruch sind. Und siehe, als Noach mit seinen drei Söhnen aus der Arche kam, gab es auf der Welt keinen Chaldäer oder Ägypter, also keinen Götzendiener. Und er brachte ein Opfer dar. Und es war gut in seinen Augen. Und darüber heißt es, und er roch den angenehmen Geruch. Und aufgrund dessen sagte er in seinem Herzen, ich werde nicht wieder die Erde verfluchen um des Menschen willen. Und auch Abel brachte von den Erstgeborenen seines Kleinviehs und von ihrem Talg. Und er sah auf Abel und auf seine Gabe. Und in der Welt gab es noch keine Spur von Götzendienst. Und von den Opfern wird gesagt, mein Opfer, mein Brot, mein Feueropfer, mein angenehmer Geruch. Und Gott bewahre, dass sie keinen Nutzen und keinen Sinn haben, außer den Götzendienst aus dem Denken der Toren zu nehmen. Und jetzt kommt die eigene Auslegung von Ramban. Und es ist angemessener, den Sinn zu hören, der ihnen gegeben wird. Das ist eigentlich eine allegorische Auslegung jetzt. Denn da die Handlungen des Menschen in Gedanken, Worten und Tat vollendet werden, gebot er, dass wenn er, der Mensch, sündigt und ein Opfer bringt, er seine Hände auf es stützt als Gegensatz zu seinem Tun, mit seinem Mund bekennt als Gegensatz zu seinem Wort. Und die Innereien und die Nieren, die die Gefäße des Denkens und der Begierde sind, im Feuer verbrenne. Und die Unterschenkel als Gegensatz zu Händen und Füßen des Menschen, die all seine Arbeit tun. Und das Blut auf den Altar sprenge als Gegensatz zu seinem Blut, zu seinem Leben. Denn angemessen wäre es, dass sein Blut vergossen und sein Körper verbrannt würde. Wäre nicht die Gnade des Schöpfers, der einen Ersatz von ihm annahm und dieses Opfer sühnt, sodass sein Blut anstelle seines, das heißt das Menschenblut, kommt. Sein Leben anstelle seines Lebens und die Glieder des Opfers gegen seine Glieder und die Anteile der Priester, um damit die Lehrer der Tora am Leben zu erhalten, dass sie für ihn beten und das tägliche Opfer, das ist hier noch nicht erwähnt, an anderer Stelle, wo es eben heißt, dass im Heiligtum tägliches Opfer dargebracht wird, weil die Öffentlichkeit nicht davor gerettet wird, immer wieder zu sündigen. Und diese Dinge werden akzeptiert und bewegen das Herz wie Erbauliches. Also Ramban kann nicht damit leben, dass man einfach nur sagt, das Ganze ist nur da, um Götzendienst abzuschaffen, sondern will eine eigene Bedeutung der Opfer finden, warum sie so und nicht anders dargebracht werden und versucht eigentlich in der Art, wie sie geopfert werden, Äußerungen für Tun. Jetzt habe ich die Zeile verloren. Reden und Denken des Menschen, die mit seinen Übertretungen verbunden sind, zu finden. Ja, sind dazu noch Anmerkungen und Fragen? Ja, Herr Schobes.
Aber hier verkennt Ramban doch, dass es mit Noah, so wie er es darstellt, offensichtlich in seinen Augen keine andere Religion als nur die jüdische gab. Also als
Nein, er
ob
würde das
die
nicht,
Schöpfung,
nein.
so als
Nein, der
wäre die
Noach hat ja noch
Schöpfung.
nicht die Tora gehalten. Das wäre die allgemeinmenschliche Religion, die eben den einen Gott anerkennt und dem Noach opfert.
Ja, aber dieser Hinweis ist ja nun nicht unbedingt im Gegensatz zu Maimonides, der ja auch sagt, man hat früher geopfert und gerade deswegen entwickelt er das ja.
Ja, ich würde auch sagen, dass es ein bisschen hinkt und man könnte vielleicht auch noch hinzufügen, Noach opfert zwar, und das heißt auch, dass Gott das Opfer angenehm war, aber jedenfalls hat Gott das Opfer nicht geboten. Es ist ihm nicht gesagt worden, dass er es bringen soll. Das wäre vielleicht auch noch ein Argument, das man dagegen bringen könnte. Aber ich denke, was eben wichtig ist, an Ramban zu zeigen, dass es vor den götzendienerischen Opfern schon Opfer an den wahren Gott gegeben hat. Und von daher kann es nicht sein, wie bei Moni das behauptet, dass die Opfer nur dafür da sind, den Götzendienst zu besiegen. Herr Müller?
Ich habe noch eine Frage zu der Schriftform. Mir ist aufgefallen, oder das heißt, ich habe das gesehen, dass das erste Wort Vayikra, dass der letzte Buchstabe von Vayikra, das Aleph, hochgesetzt und klein geschrieben wird. Warum?
Ja, da gibt es natürlich auch eine Menge Auslegungen zu. Da wir schon so viel anderes hatten, habe ich mich entschlossen, darauf zu verzichten. Eine Erklärung, die ich gesehen habe, ist, dass es sozusagen was mit der Demut des Mose zu tun hat. Aber ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, weil ich es nur
Ja,
flüchtig
aber
angesehen habe. Dann wäre noch mal. Es gibt ein paar, so drei oder vier Stellen insgesamt in der Tora, wo plötzlich ein kleinerer Buchstabe auftaucht. Und da gibt es natürlich Erklärungen. Ich versuche gerade mal.
ja,
Ich habe
in
mal meine.
Genesis 2,4 ist das Wort Behibaram. Da ist
Ja.
das He ist hochgesetzt und klein geschrieben.
Ich versuche Ihnen das gerade mal in meiner Bibel zu zeigen, aber wahrscheinlich.
Ich weiß, wo es ist. Ja, ich kenne das.
Ja, wenn Sie jetzt hier das. Wir müssen natürlich jetzt von
Ist das
der
das Vayikra?
linken Seite des Bildschirms ausgehen und da den letzten Buchstaben am ersten Wort sehen. Da kann man sehen, dass der ein bisschen
Ja,
kleiner
ja,
geschrieben
ja,
ist.
ja.
Und das ein bisschen, und das sind eben Dinge, die so überliefert sind und die eben auch festlegen, dass sie in der Tora Rolle immer wieder so geschrieben werden müssen. Und
Aber
mag
man hat
sein, dass
keine
vielleicht
Erklärung
irgendetwas, was.
dafür.
Ja, bitte?
Man hat keine Erklärung dafür.
Wie gesagt, es gibt fromme Erklärungen
Ach
dafür,
so.
warum das wirklich passiert ist. Vielleicht hat einfach mal nur jemand es aus Versehen so geschrieben und dann ist es erhalten geblieben.
Aus Versehen, das glaubt man nicht so
Nein,
richtig.
wir
Ja,
haben ja auch mit der Heiligen Schrift zu tun, also zumindest die
ja. Ja.
offene. Von daher wird man Erklärungen dafür finden. Ja?
Ja,
Aber wie
das ist
gesagt, wir.
die gleiche Frage taucht ja auf mit dem Einsatz von dem Hey in Sarai und Avram. Gell?
Ja, es ist ein bisschen was anderes,
Ja,
aber es sind
aber
diese.
das sind auch so unbeantwortete Fragen, gell?
Ja, die Tora ist voll von unbeantworteten Fragen.
Das ist
Wir
richtig.
versuchen ja auch nur ein Stückchen weiterzukommen, um wenigstens ein bisschen was beantworten zu
Ja,
können. Aber
ja.
eigentlich auch immer nur, um wieder zu neuen Fragen zu kommen.
Das macht sie auch so interessant.
Genau, darum wird es ja nicht langweilig, jedes Jahr auch
Ja.
immer wieder dieselben Texte zu lesen. Ja, sind noch weitere Anmerkungen da oder wollen wir es für heute gut sein lassen? Ja,
Und
dann.
jetzt zur, Entschuldigung, zur Organisation hätte ich noch eine Bitte. Heute, der Text war ja, also für mich auf jeden Fall enorm schwer. Und dann kommt wieder die kurze Zeit. Wir machen ja jetzt irgendwann eine Pause und fangen dann im April, glaube ich, geht's weiter. Können,
Nicht
wenn
wahr?
Sie das erste Mal den Text uns 3 oder 4 Tage früher machen, dann wären wir ja wieder in dem Takt drin.
Nein, das also die,
Geht
der
das?
Grund, also ich versuche immer, dass es bis Sonntag fertig wird, aber
Ja.
es klappt nicht immer, je nachdem auch wie viel ich übersetzen muss. Wenn ich einfach nur Benno Jakob kopieren musste, geht es schneller, dann sind die Chancen größer, dass es früher
Ach
kommt.
so.
Nein, ich hatte ja schon mal erklärt, ich hatte eine Dame hatte mal nachgefragt. Es ist für mich ja schon so, dass ich das, was ich Ihnen weitergebe, sozusagen in meiner liturgischen Praxis mache. Und was wir heute lesen, wird ja erst jetzt am Schabbat gelesen. Das heißt, es ist der Abschnitt, der diese Woche sozusagen dran ist. Und von daher ist es für mich einfach psychologisch schwierig, den Text schon am Wochenende vorher fertig zu haben, weil ich da sozusagen noch an dem Abschnitt, der eben am Schabbat gelesen wird, hänge. Und der Idealfall wäre halt, dass es wenigstens im Verlauf des Sonntags kommt. Der nächste Abschnitt wird früher kommen, weil ich weiß, dass ich diesen Sonntag keine Chance habe, dazu zu kommen. Also vielleicht wird er sogar schon vor dem Wochenende diesmal kommen. Aber
Ja.
ansonsten wohl allerspätestens nach Schabbatende. Und die Pause, die wir dann haben, wir haben eine Woche Pause in der Oster- bzw. Pessachwoche, aber das hilft uns in der Hinsicht nicht weiter,
So, ja.
weil der Schabbat der Pessachwoche keinen Wochenabschnitt hat, sondern eine andere Lesung. Also wir haben sozusagen bei dem Treffen vor Ostern, haben wir den Wochenabschnitt, der nach Pessach gelesen wird. Und sozusagen bleiben wir im Rhythmus. Erst im Sommer,
Okay.
wenn wir 2 Wochen Sommerpause machen werden, wenn wir dann ab Ende Juli, dann sind wir wirklich, hinken wir hinterher und dann werde ich wahrscheinlich das wirklich jedes Mal vor dem Wochenende schicken können.
Okay, dann müssen wir durch.
Ja, aber ich, wie gesagt, ich versuche, soweit es geht, es sonntags zu machen. Ich habe inzwischen auch einen Kurs, der mit Gebeten und Vorsingen lernen zu tun hat, der ausgerechnet sonntags nachmittags 4 Stunden ist, was meine Chance, Dinge am Sonntag zu machen, nochmal ein bisschen einschränkt.
Ja, natürlich,
Aber wie
natürlich.
gesagt, ich tue mein Bestes und versuche, dass Sie es wenigstens bis Sonntagabend haben.
Ja.
Und immer steht die Möglichkeit offen, wenn Sie sich jetzt nochmal Dinge ansehen, beim nächsten Mal nochmal was nachzufragen oder auch eventuell mal schriftlich eine Frage nachzuschicken. Das ist
Wir
auch
wollen ja auch
möglich.
aktiv mitarbeiten, ja.
Ja, ich, nein, ich freue mich
Ja.
ja auch, dass die Fragen kommen. Und ja, und natürlich, mein Monides war ein harter Brocken, aber ich denke, es ist einfach eine sehr spannende Theorie
Ja,
und
ja, ja.
lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen.
Wirklich.
Ja, nächstes Mal geht es noch
Jetzt.
weiter mit den Opfern. Die
Ja.
beiden ersten Abschnitte von Levitikus sind die beiden großen Opferabschnitte und dann kommen wir auch so langsam zu anderen Aspekten. Man sollte ja auch nicht vergessen, Levitikus hat so den Ruf, das Opferbuch zu sein, aber auch die Gebote der Nächstenliebe gehören auch zum Buch Levitikus, wenn man noch ein Stückchen weiterkommt. Also von daher kommen dann noch alle möglichen Dinge. Gut, eine
Okay,
schöne
vielen
Woche
Dank.
und bis zum
Auch
nächsten
so.
Mal.
Dankeschön.
Danke.